Breitbandbesprechung.
Its processor can react 100 times faster than a human. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works.
Ein Ausschnitt aus einem Videofilm, der am Montag bei der Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen in Genf vom Future of Life Institute gezeigt wurde. Eine gruselige Vision ist das von einer Welt, in der autonome Drohnen und Roboterschwärme ausziehen, um dann selbstständig und zwar ohne menschliche Kontrolle gezielt per Gesichtserkennung Menschen zu töten.
Eine Vision, die derzeit noch nicht ganz Realität ist. Der Mensch ist bei automatischen Waffensystemen meistens noch dazwischen geschaltet. An der Weiterentwicklung sogenannter Lethal Autonomous Weapon Systems, kurz LAWS, wird aber eifrig geforscht, weswegen das Thema auch seit 2014 regelmäßig auf der Tagesordnung bei den Vereinten Nationen in Genf landet.
Diese Woche sind zu den Experten, die sich sonst immer treffen, nun auch die Vertreter von Staaten dazugekommen, um über ein etwaiges völkerrechtliches Verbot dieser autonomen Kampfroboter zu diskutieren. Am Ende der UN-Konferenz gab es allerdings dann doch keine Empfehlung dafür, Verbotsverhandlungen aufzunehmen. Einigkeit bestand dann lediglich darin, die Beratung im nächsten Jahr fortzusetzen.
Aber was bedeutet das für die Gegenwart? Darüber haben wir gestern mit Frank Sauer, Wissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München, gesprochen. Er hat die Konferenz in Genf begleitet und zunächst haben wir ihn gebeten, noch einmal den Unterschied zwischen halbautonomen und dann gänzlich autonomen Waffensystemen zu erklären.
Also vielleicht gebe ich einfach mal ein Beispiel, wie so ein autonomes Waffensystem aussehen könnte. Denken Sie sich beispielsweise eine fliegende Drohne, eine bewaffnete Drohne. Die sind heute in aller Regel ferngesteuert. Zum Teil ist es so, dass man die schon eine ganze Weile unbeaufsichtigt fliegen lassen kann. Also man muss jetzt nicht permanent am Steuerknüppel sitzen. Man kann dem System beispielsweise sagen, flieg zu einem bestimmten Wegpunkt und dann melde dich zurück, wenn du da bist und dann machen wir weiter mit, was immer wir sozusagen vorhaben. Wenn wir jetzt eben sozusagen weiter in die Zukunft denken, dann wäre es durchaus eine Möglichkeit, dass so eine Drohne dann eben autonom, tatsächlich voll autonom operiert, indem man ihr einfach nur bestimmte Befehle gibt. Beispielsweise sagt, begib dich in ein bestimmtes Gebiet und unterdrücke dort die gegnerische Luftabwehr. Und der Rest sozusagen passiert dann eben im System selbst. Und so muss man sich das also vorstellen, als die nächste Generation von Waffensystemen, wie wir sie ungefähr heute schon haben, also beispielsweise unbemannte fliegende Systeme oder bodengebundene Systeme oder auch schwimmende und tauchende Systeme, die immer mehr Aufgaben selbstständig übernehmen, die nicht mehr gesteuert werden müssen und die eben dann unter Umständen auch irgendwann ganz zum Schluss Ziele eigenständig bekämpfen und die eben auf eine ganze Reihe von Zielen, unter anderem eben auch belebte Ziele oder Menschen, feuern, ohne dass ein Mensch überhaupt noch in irgendeiner Weise mit dieser Entscheidung sich beschäftigen muss. Und das zieht Probleme nach sich, völkerrechtliche Probleme, ethische Probleme und auch ganz knallharte sicherheitspolitische Probleme.
Dann lassen Sie uns doch nochmal über diese Gefahren und diese Probleme, die Sie ja angedeutet haben, sprechen. Sie sagen ja, autonome Systeme sind schnell, aber Geschwindigkeit tötet. Was ist dann das Gefährliche daran? Ist das so zusammengefasst? Also Geschwindigkeit tötet, ist das Ihre Argumentation?
Ja, ich habe das mal so geschrieben, das ist richtig. Und hier sehen wir eben sehr schnell, wo es knifflig wird. Wenn ich sehr schnelle Verteidigungssysteme habe, dann brauche ich schnelle Angriffssysteme. Und so schaukelt sich das gerade auf. Eine Entwicklung, die wir zum Beispiel sehen, die relativ neu ist, ist die Entwicklung von Schwärmen. Und Schwärme von kleinen Systemen, im US-Militärbereich will man eigentlich an so einen Punkt, wo man aus dem 3D-Drucker im Prinzip große Mengen, Hunderte oder Tausende von quasi Wegwerfsystemen ad hoc produzieren kann, so wie man sie gerade braucht auf dem Schlachtfeld. Die gehen eben nur mit Autonomie. Schwarmfunktionalität geht nur, wenn diese Systeme über relativ große Autonomie verfügen. Überall, das ist mein Argument, brauchen wir Regeln, um damit umzugehen. Und ich würde eben zum Beispiel sagen, Verteidigung, okay, Angriff, wenn ich es mal sehr zuspitzen sollte, nein.
Wo Sie das gerade ansprechen, das Beispiel des selbstfahrenden Autos, da ist ja das Argument, in Zukunft könne das durchaus sicherer sein und Menschen würden viel mehr Unfälle verursachen. Kann man dieses Prinzip nicht auch auf diese autonomen Waffen übertragen? Der menschliche Faktor kann ja auch durchaus zu Fehlern, Kollateralschäden und zu unschuldig getöteten Menschen führen?
Da sprechen Sie einen der wichtigsten Punkte an. Es ist tatsächlich so, dass sich diese Technologie nicht ohne weiteres übertragen lässt. Wir müssen sehr klar unterscheiden zwischen der zivilen Anwendung und der militärischen Anwendung. Schauen wir uns nochmal das selbstfahrende Auto an. Ich bin großer Fan des selbstfahrenden Autos. Ich hätte gern sofort sozusagen die Möglichkeit, meinen Autoschlüssel wegzulegen. Ich hoffe, wir kriegen das bald in den Griff. Warum bin ich auch recht optimistisch, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis selbstfahrende Autos funktionieren? Weil die zugrunde liegenden Technologien des maschinellen Lernens und der Bilderkennung beispielsweise eben so sind, dass wir relativ viel Trainingsdaten haben und die Autos damit relativ gut in diesem doch recht verregelten System des Straßenverkehrs so zu trainieren, dass sie am Ende funktionieren, ja, vielleicht dann tatsächlich besser funktionieren, als wenn sie von einem Menschen gesteuert würden. Maßgabe dabei im Übrigen natürlich auch, dass sich selbstfahrende Autos und von Menschen gesteuerte Autos nicht im selben Ökosystem bewegen, weil dann wird es garantiert weiter Unfälle geben. Das heißt, wir müssen, glaube ich, irgendwann einen Schnitt machen und sagen, es fahren dann eben zumindest auf bestimmten Spuren nur noch selbstfahrende Autos. Dann dürfte das mit Sicherheit die Verkehrssicherheit dramatisch erhöhen. Jetzt, warum kann man das nicht einfach übertragen auf die militärische Sphäre? Weil Schlachtfelder das Gegenteil sind vom Straßenverkehr, auch wenn es vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern manchmal im Straßenverkehr wie Krieg vorkommt. Wir können die selbstfahrenden Autos mit sehr viel Daten füttern im Vorfeld und wir haben klare Regeln, an die sich eigentlich alle Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer halten. Und das ist im Krieg sozusagen eben nicht ganz so einfach. Sie können nicht den Nebel des Krieges irgendwie wegzaubern und glauben, dass ich vorher dieses System vollständig vorprogrammieren und dann nur noch losschicken brauche. Das heißt, diese ganzen Verfahren, die wir benutzen, funktionieren vielleicht in einem selbstfahrenden Auto, aber sie funktionieren ganz sicher dann nicht, wenn ich die Dinge tun muss, die im Krieg notwendig sind, nämlich beispielsweise unterscheiden zwischen wer ist Kombattant, wer ist Zivilist. Wen darf ich bekämpfen? Was ist ein legitimes Ziel? Wen muss ich schützen? Oder Proportionalitätsgebot kriegsvölkerrechtlich. Das heißt, welche Munition darf ich einsetzen? Mit Blick auf die Frage, was mein militärisches Ziel ist. Ja? Also mal salopp formuliert, ich darf im Krieg nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wir sind weit davon entfernt, all diese völkerrechtlichen Regeln und Gebote in irgendeiner Weise in Software abbilden zu können. Das heißt, was passieren wird, wenn wir nicht aufpassen, ist, dass wir immer mehr Entscheidungsgewalt in Maschinen und in militärische Systeme delegieren und dass die dann eben unter Umständen tatsächlich Kriegsvölkerrecht brechen und sehr viel mehr Schaden anrichten, als es vielleicht vorher Menschen getan haben, die ganz sicher auch nicht perfekt sind. Aber trotzdem würde ich dringend davor warnen, diese Grenze zu überschreiten. Und wenn die Maschinen das dann auch noch so schnell tun, dass wir nicht mal mehr eingreifen können, dann tun wir uns also ganz sicher gar keinen Gefallen, weil dann galoppiert uns vielleicht sozusagen eine negative Entwicklung schlichtweg davon.
Sie haben ja gesagt, das ist eine natürliche Entwicklung, dass diese Autonomie, die wir auch im Alltag beobachten, auch in den militärischen Bereich eindringt und da weiter vordringen wird. Was wären denn aber Ansätze, solche Waffensysteme vielleicht zu verbieten oder zu kontrollieren? Ich meine, die Genfer Konvention wurde ja auch schon erwähnt. Es ist ja so, nicht alle Kriegsparteien halten sich immer daran. Das wird doch wahrscheinlich alles auch auf autonome Waffensysteme dann zutreffen.
Wir müssen jetzt neue Regeln schaffen, um den Umgang mit autonomen Systemen im Militär möglichst früh für alle klar erkenntlich mit bestimmten Normen zu verbinden. Es werden sich vermutlich nicht immer alle an alles halten. Aber das ist kein Grund, nicht vorher die Norm trotzdem zu schaffen.
Ja, und genau das ist jetzt ja bei dieser Konferenz diese Woche nun wieder nicht gelungen, also überhaupt eben solche Normen zu schaffen. Große Bremser in dieser Frage sind Staaten wie zum Beispiel die USA, Israel und auch Russland. Und wenn man sich dazu dann noch überlegt, dass natürlich auch nichtstaatliche Akteure durchaus großes Interesse an solchen Systemen haben könnten, dann sind das leider alles keine besonders guten Nachrichten.